Hallo ihr Lieben! Bevor es mit dem Game Talk losgeht, lasst mich noch kurz ein paar Worte zu Razer verlieren, dem Sponsor der heutigen Folge. Den Gamern unter euch brauche ich ja sicherlich nicht mehr viel zu Razer zu erzählen. Immerhin ist die Marke seit Jahren nicht aus der Gaming-Szene wegzudenken. Und besonders ihre kabellose Produktfamilie rund um die Viper Ultimate, Black Shark V2 Pro oder Black Widow V3 Pro gehört zu den absoluten Favoriten unter Profi-E-Sportlern. Kein Wunder, immerhin sind die Geräte dreimal so schnell wie vergleichbares Equipment anderer Hersteller. Die Black Widow V3 Pro habe ich übrigens selbst zu Hause und was soll ich sagen? Besonders in Verbindung mit den mechanischen Switches ist das einfach nur ein geiles Spielgefühl. Ich meine, hört euch das mal an! Musik. Wenn ihr auch dabei sein wollt, schaut unbedingt im Razer Shop vorbei. Bereuen werdet ihr das ganz sicher nicht. Und jetzt kommt's, mit dem Code GAMETALK15 kriegt ihr sogar noch 15% Rabatt auf das gesamte Wireless-Sortiment. Na, wenn das mal nix ist. Jetzt geht's weiter mit dem Game Talk, präsentiert von Razer. For Gamers, by Gamers.
Eine neue Folge des Game Talks und wir müssen reden. Wir müssen reden über die GTA-Trilogie und natürlich viel mehr jetzt. Viel Spaß. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Game Talks mit Sandro.
Hallo.
Und natürlich Gregor Katsios ist auch am Start. Hallo ihr zwei.
Guten Tag, muss ich auch dann jetzt wie so ein Radiomoderator im Praktikum dann sprechen. Guten Tag, herzlich willkommen, ich bin's.
Ich habe mich echt gleich angepasst, so direkt weitergemacht mit diesem
Hallo. Ich bin gerade richtig so in Radiolaune, denn wir haben Zeitänderung einfach. Wir nehmen hier um 10.47 Uhr gerade auf. Mhm. Das ist für unsere Verhältnisse relativ früh. Mhm. Und da komme ich mir vor wie so ein Morgenmoderator. Und da habe ich direkt Lust, hier ein bisschen die Stimmung aufrechtzuerhalten.
Ja, es ist natürlich auch, manche Leute arbeiten schon seit 4-5 Stunden. Wir haben ja alle unterschiedliche Arbeitszeiten. Man muss aber denken, wir arbeiten dann teilweise bis in die Nacht hinein, was unsere Produktion zum Vorbereitungszeiten angeht. Und ja, ich habe nachher noch schön 3 Stunden Speedrandale. Also
deswegen meinte ich auch für unsere Verhältnisse relativ früh, aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Wie anfangs erwähnt, wir haben relativ viele Themen zu besprechen. GTA-Trilogie wird natürlich ein relativ großes und kann man es ruhig offen sagen, schwieriges Thema, aber vorab noch ein paar andere Sachen. Gregor hat das erste Spiel mitgebracht, das ich persönlich sehr interessant finde, habe auch ein bisschen reingespielt. Bin sehr, sehr interessiert, was so deine Meinung ist. Sandro, ich glaube, du hast da auch Interesse dran. Es geht um Shin Megami Tensei 5, das neue Switch-Rollenspiel von Atlus, gepublished von Nintendo, exklusiv bisher für die Nintendo Switch. Kann sein, dass es auch für spätere Konsolen kommt, potenziell. Aber Gregor, du hast es erstmal für die Switch gespielt. Wie ist so deine Meinung dazu?
Genau, also Shin Megami Tensei, manche kennen den Oberbegriff ja für die Persona-Spiele, die ja auch zu der Serie gehören. Also übergreifend, Shin Megami Tensei gibt's seit, das müssen mittlerweile 30 plus Jahre oder so sein, oder zumindest um den Dreh drumherum, Dutzende von Ausgaben in Japan. Und meist haben die gemein, dass die eher so eine Art Endzeit-Aspekt in der Story haben, wo es um Monster und Dämonen geht. Hat ein bisschen eben dieses Pokémon-Sammel-Monster- und Fusionier-Ding mit etabliert, damals noch bevor Pokémon eigentlich damit angefangen hat. So ein bisschen parallel zu Dragon Quest, nur dass man hier eben ganz abstruse Gottheiten miteinander kreuzt. So wie man es von Persona her kennt, die Hauptserie, von der jetzt der 5. Teil rausgekommen ist, die ersten beiden gab es auf dem Super Nintendo oder die japanischen Ausgabe zumindest. Teil 2 war ein PS2-Game, was letztes Jahr nochmal als Remaster gekommen ist für verschiedene Plattformen. Das Lucifer's Call oder Nocturne hieß es in den USA, Lucifer's Call hier. Shin Megami Tensei 4 waren 3DS-Titel. Und Shin Megami Tensei 5 ist jetzt, wie du gesagt hast, erstmal auf der Switch drauf und könnte potenziell, auch wenn Nintendo das mal gepublished hat, aber findige Leute haben in den Dateien dann, die natürlich reverse-engineert wurden, dann was von wegen PC und PS4 gefunden, also vielleicht in 1 oder 2 Jahren, wenn die Exklusivität ausgelaufen ist. In der Story, ich habe jetzt 5-6 Stunden gespielt bisher. Geht es mal wieder um Endzeit. In Japan ist man ein Schüler, aber man hat nicht diesen typischen Schulalltag im Gameplay, sondern direkt zum Anfang geht die Welt wie so oft unter und man wird gekreuzt mit einem Dämon. Das ist jetzt hier das Endzeit-Tokio, in dem wir unterwegs sind, das erste Gebiet. Und viele der Monster kennt man vielleicht schon aus Persona, die gehen ja gerne mal spielübergreifend rüber. Man hat diese typischen Elemente, die bei Persona auch drin sind. Ein rundenbasiertes Kampfsystem, das Press-Turn-Prinzip, also dass man Schwächen der der Gegner ausnutzt, um weitere Angriffe zu bekommen, um solche Taktiken zu haben, aber die Gegner können es auch ausnutzen. Man kann mit den Dämonen reden, um sie zu überzeugen, in die eigene Party zu kommen und ja, eigentlich läufst du selbst nur als der Hauptcharakter mit deiner Gruppe Pokémon-Dämonen rum und gehst dann in den Kampf mit anderen Leuten. Interessant hier ist es, abgesehen von der grafischen Umsetzung, die hier ja, auf den ersten Blick war es so ein bisschen abturnt in der Richtung, weil, okay, Nintendo Switch kann nur so viel leisten, aber du hast dann im besten Fall 30 FPS, ne, und oft mal ein bisschen weniger. Wenn du es dir anguckst, auf dem großen Fernseher sieht es dann auch recht hakelig aus. Also man muss sich schon ein bisschen dran gewöhnen, aber der Stil ist wieder ganz eigenständig. Was als anderes Element da ist, ich kenne mich nicht so gut mit Shin Megami Tensei 4 auf dem 3DS aus. Das kam damals raus, als ich nicht so viel 3DS gespielt habe. Aber interessant ist jetzt, keine Random Encounter. Du siehst die Gegner überall. Du hast tatsächlich eine Open World, in der du unterwegs bist, statt schlauchige Dungeons, die eigentlich sehr vorherrschend in der Serie gewesen ist. Du bist meist in Dungeons reingeworfen worden, die 800, gefühlt 800 Stockwerke groß sind, mit Sackgassen und allem drum und dran. Und jetzt bist du in der Open World unterwegs und hast so typische Geflogenheiten, von wegen ein Hauptquest, der verfolgt wird, Nebenquests, die gemacht werden können, Sammelgeschichten, Aufwertungen, Diffusionsgeschichten und so weiter und so fort. Bisher macht Spaß, muss ich sagen. Es ist durchaus anspruchsvoll, weil manche der Gegner durchaus ein bisschen heftiger reinhauen. Interessant ist es, ich habe die Download-Version für die Switch. Es gibt schon zu Beginn jede Menge DLC. Ja, du kannst also schon irgendwie DLC-Pakete für 30, 40 Euro oder so kaufen, wo teilweise Sidequests drin sind, was ich persönlich nicht so geil finde, dass du gleich von Anfang an das dabei hast. Aber du kannst auch for free zwei Sachen runterladen. Das japanische Sprachpaket, weil normalerweise ist es eine englische Sprachausgabe. Wenn du japanisch schauen willst, kannst du es machen. Deutsche Texte sind übrigens vorhanden, wenn die Switch so eingestellt ist. Und den Ultraleicht-Schwierigkeitsgrad, der ist nämlich auch hauptsächlich nicht im Spiel drin. Du kannst jederzeit wechseln. Wenn du meinst, oh, die Gegner hauen mir jetzt zu heftig rein, von normal auf einfach, schwer kannst du nur im Nachhinein nicht einstellen, das musst du von Anfang an dann machen und dich dafür entscheiden. Da gibt's aber auch den Ultraleicht-Schwierigkeitsgrad, den habe ich kurz ausprobiert, bei denen gehen instant die Monster mit jedem Schlag tot. Ne? Okay. Bringt für das Spiel nicht so viel, weil man die dann auch nicht vernünftig catchen kann für meine Verhältnisse. Also da sind sie schon tot, bevor ich mit denen gequatscht habe. Ansonsten, es ist was für Hardcore-Rollenspieler, würde ich schon sagen. Man kann damit einsteigen, weil es sich nicht wirklich auf große Storyteile der vergangenen Games bezieht, wie so immer. Bei Persona ist es ja genauso, dass du zwar Elemente hast, wie die Monster, die wiederkehren, oder das typische Prinzip, aber storymäßig ist es was Neues, was drin ist. Man wird gut an die Hand genommen am Anfang, um die Spielprinzipien zu verstehen. Ich finde es ganz schön, dass ich mich tatsächlich in dieser Open World mal austoben kann und nicht nur in schlauchigen Dungeons unterwegs bin. Story verstehe ich noch nicht so ganz, aber das sollte man auch nicht zu Beginn. Alles wieder Monster und Dämonen und Endzeit und fusionieren.
Ja, ich habe das tatsächlich auch gespielt.
Ja.
Die ersten 60 Minuten und dieser Persona-Vergleich ist natürlich naheliegend. Derselbe Entwickler oder dasselbe Entwicklerstudio, selbe Publisher, selbe Kampfsystem. Aber also für alle da draußen, die jetzt denken, ey, ich hab Persona voll gemacht, mal gucken, wie das ist. Vorsicht, das ist halt, wie Gregor meinte, das ist halt wirklich absolute Hardcore-Shit, wenn du das zumindest auf normal spielst.
Also ihr würdet auch sagen, dass es sperriger ist als die
Persona-Reihe? Also was heißt sperriger? Also das Kampfsystem ist natürlich immer noch dasselbe. Du hast deine Personas, die haben Schwächen, die haben Stärken. Also es ist halt das typische Schere-Stein-Papier-System. Dazu kommt aber noch, dass du sie natürlich fusionieren kannst, ähnlich wie bei Persona, aber kommen noch so bestimmte Edelsteine, Gems, die du, wo du auch noch mal die verschiedenen Personas oder wie nennen sie sie?
Ja, Dämonen? Dämonen kannst du sagen, ja.
Beeinflussen kannst. Ich fand aber, dass der Story-Aspekt, also es gibt eine Story, aber eigentlich gibt's keine Story. Ich finde sie unfassbar clunky, also gerade so am Anfang, wie sie versuchen, so diese Welt zu etablieren, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Technisch fand ich das auf dem Fernseher absolut grauenhaft.
Man gewöhnt sich so ein bisschen, ich habe mich so ein bisschen dran gewöhnt, muss ich sagen, aber nach 5-6 Stunden, aber mein erster Eindruck war auch jetzt so, also erstmal jetzt über die ersten 1-2 Stunden hinwegkommen, ne, ja, und gucken, ob dich das catcht.
Ich glaube, also wenn man Bock hat auf so dieses typische Dungeon-Crawling, jetzt ausgeweitet in eine Open World und dazu noch dieses Mathe-Kampfsystem, wenn du Bock hast, dein Squad auszubauen, zu perfektionieren und dich da geil durchzukämpfen, dann kann das durchaus Bock machen. Ich kenne ein paar Leute, die echt so einen Narren an dieses Spiel gefressen haben. Aber für so einen nicht Hardcore und nicht easy, sondern so die Mitte an Rollenspielern, die einfach Bock haben so auf ein neues JRPG. Es ist auf jeden Fall sperriger als jetzt zum Beispiel so ein Persona, finde ich zumindest.
Na gut, bei Persona hast du eben tatsächlich diesen Lifestyle-Aspekt, also nicht umsonst sind die Persona-Spiele auch die beliebteren insgesamt, weil sie auch den Fokus auf diese Geschichten drauf tun und du hast gar nicht hier den regelmäßigen Tagesablauf und ich glaube, Schulen existieren einfach nicht mehr außer als Ruinen in der Shin Megami Tensei-Welt. Ich muss eben dran zurückdenken, weil ich Nocturne sehr ausführlich gespielt habe, ich habe es auch in meine Top 101 der Rollenspiele mit reingetan. Das ist verglichen mit dem Eindruck, den ich jetzt im normalen Schwierigkeitsgrad von Shin Megami Tensei 5 habe, noch ein Stück Hardcore-er. Ne? Ja. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es ultra schwer oder sowas ist, aber es ist sowas, wie du gesagt hast, dass man Bock haben muss, so okay, Affinitäten ausnutzen, mit Buffs und Debuffs arbeiten, welche Monster man wie rumkreuzt, es gibt so neue Optionen beim Monsterkreuzen, fand ich ganz angenehm, dass man sich mal dann von rückwärts angucken kann, von dem Ergebnis ausgehen kann und Monster dazu holt. Mhm. Also da findet man als Kenner der Serie, selbst wenn man Persona gespielt hat, viele Ansatzpunkte, die einem gefallen können. Ja. Man muss mit der Technik zurechtkommen. Handheld habe ich auch eine Zeit lang gespielt, da hat meine Switch übrigens sehr stark angefangen hat zu rödeln. Das habe ich selten gehabt im Handheld-Modus. Also ich habe sie dann ja, denke ich so, okay, ist das Endzeit schon oder was ist jetzt hier los? aber du hast ja nicht so viele wirklich intensive JRPGs, in die du dich auf der Switch gerade aktuell dann reinarbeiten kannst auch. Und es hat trotzdem dann Production Values, trotz der ruckligen Grafik, die haben sich schon ein bisschen überambitionierter gezeigt. Ist trotzdem besser, dass sie mal diesen Open World und nicht Random Encounter Aspekt gegangen sind. Das wirkt um einiges lebendiger als eben die kalten Dungeons, in denen man meistens unterwegs ist. Story kannst du wirklich nicht absehen in den ersten Stunden. Das wird wahrscheinlich auch sehr kryptisch bleiben. Der Hauptgedanke ist da aber auch so eher im Gameplay und ob ich der Style abholt. Die Musik ist auch schön schräg, fand ich. Also teilweise, also ist nicht der poppige, klar, wird nicht so poppig wie bei Persona sein, aber.
Muss es ja auch nicht.
Muss es auch nicht, aber es passt zu dieser Tokio-Endzeitwelt, in der man unterwegs ist.
Mich schreckt so ein bisschen ab, dass ihr sagt, dass die Story jetzt zumindest anfangs noch nicht so viel hergibt, weil davon habe ich mir schon was erhofft. Das ist eigentlich das, was neben dem coolen Kampfsystem mich auch bei Persona 5 halt drangehalten hat, dass ich mich wirklich für die Stories interessiert habe, für die Figuren.
Also no front an alle Fans der Reihe, da gibt es so viele Hardcore-Leute, die sich einfach mega drauf freuen und Bock drauf haben. Ich persönlich fand es halt so ein bisschen, dass sie spielen halt so ihr typisches Klischee-Ding ab. Du hast den Himmel, du hast die Hölle und die Dämonen und die Engel bekriegen sich. Das ist zumindest nur der Anfang. Also ich hab's, wie gesagt, ganz offengelegt, ich hab's nicht so lange gespielt, muss aber sagen, es gibt gerade so viele geile Spiele und dann musste ich halt einfach irgendwann abwägen und andere Titel haben es geschafft, mich in den ersten 60 bis 120 Minuten halt eher abzuholen, deswegen habe ich es liegen lassen. Bin aber auch davon überzeugt, dass das ein gutes Spiel ist für halt wirkliche Puristen, die einfach Bock haben, so JRPG-Fans einfach.
Jo.
Das ist halt ein geiler Titel, aber für ja, so, ich sag jetzt einfach mal Casual-JRPG-Spieler, wie ich jetzt es bin, also ich nenne mich jetzt einfach mal so, war das ein bisschen zu doll. Also ich habe jetzt zum Beispiel, du hast natürlich deine Save-Points und dann hast du deine Kämpfe, die hauen ganz gut rein und dann verschätzt du dich einmal, dann stirbst du und dann hast du 20 Minuten Progress verloren. So, und das sind so, es gibt kein Autosave und so, das sind alles natürlich so Sachen, wo sich die Leute dahinter wahrscheinlich auch was gedacht haben bei und meinen, dass sie die DNA vielleicht beibehalten wollen, dass es halt ein bisschen knackiger sein soll. Meins ist es halt nicht. Ich könnte auf leicht spielen, habe ich nicht gemacht. Aber das soll dem Ganzen keinen Abbruch tun. Nur eine Warnung für alle Menschen, die sich denken, ey, Persona finde ich cool, Shin Megami Tensei steht auch über Persona, deswegen ist das auch was für mich. Da sollte man, glaube ich, noch ein bisschen aufpassen.
Demo gibt's, glaube ich, nicht, um mal reinzuschauen. Und wie das gesagt hat, es soll nicht heißen, dass es dann storymäßig irgendwie immer so karg bleibt. Also auch alte, klassische Shin Megami Tensei Hauptgames hatten dann auch mal ein paar Storywendungen drin. Man muss sich aber eben im Klaren sein, dass es nicht der Hauptaspekt ist, was einen an den, sondern das Gameplay ist das, was da vorherrschend ist. Ich hätte auch schon fast eher Bock, vielleicht auf eine spätere Version zu warten, weil 4K at 60 wäre nice, anstatt 720p hochskaliert at 20 oder so in den meisten Fällen. Aber ich habe mich zumindest bisher jetzt schon dran gewöhnt und werde auch noch weiterspielen.
Alles klar, dann wollen wir weitermachen mit dem nächsten Spiel.
Wollen wir kurz mal durchschnaufen und mal einen Spot uns die Nase pudern?
Das finde ich sehr, sehr gut, Gregor. Das machen wir. Wir gehen in eine ganz kurze Pause und danach sind wir da mit Battlefield 2042. Bis gleich.
Bitburger 0,0. Isotonisch, vitaminhaltig und mit alkoholfreier Erfrischung. Bitburger 0,0. Immer ein Bit frischer.
Musik
Ich fühle mich direkt erfrischt. Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim Game Talk. Wir machen weiter mit Battlefield 2042 und da hat sich Sandro dem Ganzen angenommen. Du hast es dir angeschaut, Sandro. Ist es so schlimm, wie der ein oder andere vorab in der Beta gesagt hat?
Also kleiner Disclaimer, ich bin natürlich nicht der Shooting- oder Shooter-Experte hier. Aber Battlefield 2042, die Early Access-Version, zählt zu den chaotischsten, was ich in den letzten 3-4 Jahren wahrscheinlich gespielt habe. Was ja erstmal nicht verkehrt ist, weil das sieht man ja auch schon in den Trailern und in dem Material, was wir gerade sehen, dass das darauf ausgelegt ist, dass da möglichst viel Quatsch passiert. Die Frage war natürlich im Vorfeld, wie gut funktioniert das alles mit beispielsweise 128 Spielern? So, weil du kannst ja 64 gegen 64 spielen. Und da gibt's, muss ich gleich sagen, sau viele Frustmomente. Also es ist absolut chaotisch. Es ist vor allem noch nicht release-reif, insofern, dass du halt einen Haufen Glitches und Bugs hast. Also ich rede von sowas wie, weiß nicht, du läufst da lang und plötzlich glitscht halt so ein Quad, weil du hast ja da so Quads, mit denen du rumfahren kannst. Hey, glitscht halt so direkt rein. PS5 habe ich gespielt.
PS5 hast du gespielt, das ist aber Cross-Plattform, schätze ich, das Spielen, oder?
Du kannst einstellen, ob du jetzt Cross-Plattform-mäßig spielen willst oder ob du nur auf PS5 SpielerInnen treffen willst. Und dann konnte ich zum Beispiel teilweise Leute nicht wiederbeleben. Also es ging dann einfach nicht. Du stehst dann da und drückst und drückst und es geht einfach nicht.
Hab ich öfter gesehen.
Oder Türen gehen halt nicht auf, was jetzt nicht ist kein Dealbreaker, weil du dann halt meistens einfach um das Haus rumgehen kannst oder so. Aber es ist schon hier und da super frustrierend. Enttäuscht war ich auch von den Umweltschäden. Also da ist so physikmäßig haut da sehr wenig hin. Wenn du irgendwie mit einem Panzer oder wenn da irgendein Panzer rumschießt, dann fliegt der Baum vielleicht nicht immer so, wie er eigentlich fliegen sollte.
Oh, mit dem Panzer an einem Baum langfahren und dann
ja, genau.
Fällt nicht um.
Das ist einfach kacke so. Das weiß nicht, das reißt mich auch aus so einer Welt, beziehungsweise aus dem, was dort alles passiert, total raus, muss ich da ehrlich gestehen. Was ich total nett finde, ist eigentlich dieser Hazard Zone Modus. Da muss man aber sagen, dass du ganz schön viel grinden musst, weil das ist jetzt natürlich, liegt daran, dass ich nur 5 Stunden oder so gespielt habe, aber anfangs hast du nur miese Waffen. Also da kannst
Was ist dieser Hazard Modus? Ist das dieser Escape from Tarkov?
Genau, Geschichte. Das ist das, was sie eigentlich so ein bisschen gegen Escape Tarkov oder auch gegen Call of Duty Warzone machen wollten. So ein bisschen ähnliches Prinzip, muss man sich das vorstellen. Das Problem ist, dass du anfangs nur miese Waffen hast und dass du nur durch Kills bessere Waffen dir holen kannst, also Ingame-Währung quasi. Und anfangs fand ich das halt sauschwer, weil dann spielst du und kriegst halt nicht unbedingt viel Ingame-Währung, musst aber immer mit deinen Waffen rumkriegeln, während die anderen halt alle schon irgendwie besser sind. Und das wird dann irgendwie so ein bisschen zu einem Grindfest. Und da finde ich, ist das Balancing noch nicht so geil. Und die KI ist da ganz schön stark. Weil du hast dann da halt natürlich auch KI. Manches wird halt aufgefüllt mit der KI. Und der Modus, den ich auch gespielt habe, ein weiterer Modus, ist dieser Battlefield Portal Modus. Habt ihr von dem mitbekommen?
Also selbstverständlich habe ich von dem mitbekommen.
Ja, natürlich.
Das ist der Modus, der mir das Spiel überhaupt erst schmerzhaft gemacht hat, weil ich da unter anderem
indem sie ein anderes Spiel genannt haben.
Ja, ist halt echt so.
Und du so, ja, man, geil, Portal in Battlefield.
Nee, weil du halt in diesem Modus halt Bad Company 2 spielen kannst oder bestimmte Modi von Bad Company
2. Unter anderem. Und das finde ich auch cool, weil du hast super viele Möglichkeiten wie in so einem Editor. Du kannst zwar nicht jetzt Maps bauen, aber du kannst dir unterschiedliche Map-Arten oder Spielmodi zusammenstellen. Also du kannst sagen, auf irgendwelchen alten Battlefield-Karten will ich halt den und den Modus spielen, der halt früher nicht spielbar war dort. Und sowas ist total cool. Ich liebe ja auch generell so Quatsch-Modi, sag ich mal, wo du dich ausprobieren kannst. Und du kannst dir, als Beispiel mal genannt, du kannst dir ein Free-for-All-Deathmatch nehmen und kannst es auf irgendeiner Map deiner Wahl, auf irgendeinem alten Battlefield spielen. Und dann kannst du auch noch einstellen, dass du nur nachladen kannst, indem du springst. Das heißt, du startest mit einer, du hast nur einmal Munition so und danach musst du dann springen, damit deine Munition nachlädt. Also, so ein Quatsch kannst du einstellen.
Musst du im Sprung den Reload-Button drücken oder ist es Auto-Reload, wenn du gesprungen bist?
Ist Auto-Reload.
Okay, das ist mega cool.
Und das ist natürlich, also das ist wahrscheinlich auf Dauer auch frustrierend und so, aber für so ein paar Runden mit Kumpels ist das schon ganz nett. So, das habe ich auch probiert und wie du schon gesagt hast, wenn man auch auf alten Maps aus irgendwie Battlefield 1942 spielt oder so, oder auch Bad Company 2, ich glaube, da sind 2 Maps drauf. Das dann wiederum in aktueller Grafik ist das schon ganz geil, weil es wie so ein Best-of oder so ein Mash-up von vielen Battlefield-Teilen irgendwie wirkt. Und da machen sie vieles richtig. Aber es gibt halt so viele Probleme im Balancing, in Grafik, ne, was so Glitches und Bugs angeht, dass ich nicht glaube, dass das bis, ich glaube jetzt übermorgen, Donnerstag ist Release, finaler Release, dass das bis dahin irgendwie ja fertig ist. Und dann denke ich mir so, ey, wie geil wäre es, wenn ihr euch noch ein halbes Jahr Zeit lassen würdet, aber es ist natürlich EA, Fiskaljahr, muss alles da noch rein, Weihnachtsgeschäft, dies, das.
Fertig kann es ja noch werden, nachdem die Leute es gekauft haben.
Ja, toll. Dann sagen wir, das sagen wir bei inzwischen viel zu oft, ja, durch Patches wird das bestimmt noch gut.
Ich warte doch auf Anthem, wird bestimmt noch richtig gut.
Das haben sie ja schon abgeschrieben, aber bei Battlefield finde ich es tatsächlich so ein bisschen schade. Sie wollten es ja schon im Oktober rausballern, was denen so Release-Fenstermäßig auf jeden Fall sehr viel besser getan hätte. Jetzt, wenn man sich so den November anguckt mit Halo.
Sehr vollgestopft, ja.
Übrigens richtig krass anläuft, der Multiplayer.
Wie smart, dass die das einfach jetzt geshadowdroppt haben, oder? Richtig. Also nochmal kurz so vor Battlefield und so.
Das ist jetzt noch nicht, das ist wirklich der richtige Multiplayer-Part, der jetzt läuft und keine Beta vorab, ne? Da gab's ja.
Also die nennen es Beta, aber du hast vollen Zugriff auf die Multiplayer.
Okay, ja, und der Singleplayer kommt
später. Kommt am 8. Dezember.
Ja, okay.
Das eigentlich krass ist, dass es halt Free-to-Play ist. Du hast halt Halo komplett kostenlos und hast natürlich deinen Battle Pass, wo du halt investieren kannst und geile Cosmetics hier ranholen kannst.
Brauchst auch kein Game Pass, um es zu zocken, oder?
Nö, brauchst du nicht. Kannst du Free-to-Play einfach spielen. Aber dazu dann gleich mehr, zurück zu Battlefield. Genau das ist das Problem. Ich habe das Gefühl, dass das halt ein echt richtig geiles Spiel sein kann. Ich habe mir ein paar Twitch-Clips angeguckt und auf Twitter mir ein paar Sachen angeschaut. Auch Olli, liebe Grüße an dieser Stelle, unser Olli von der Postproduktion hat ein paar Sachen gepostet, die ich richtig geil fand, wo halt alles Mögliche wegfletscht und explodiert und alles bebt. Also es hat schon seine High Moments, aber mir tut es für die Leute so leid, dass sie das halt in so einer Form halt noch rausballern können. Ist deutlich besser als in der Beta noch. Aber auch solche Sachen wie, dass du deine Leute nicht wieder reviven kannst. Also, dass du sie nicht wiederbeleben kannst und noch so richtig basic Bugs damit drin sind.
Und du selbst, ganz kurz nur, du wartest ja selbst auch, bis dich jemand wiederbelebt. Du hast ja so ein Zeitfenster von 30 Sekunden oder du sagst halt direkt, okay, ich will irgendwo neu spawnen. Und normalerweise versucht man ja, wenn man weiß, da laufen halt 5 Leute um dich rum, versucht man, dass man noch wiederbelebt wird. Aber du weißt gar nicht, ob die das gerade in dem Moment können, aufgrund dieses Fehlers, der halt sich immer wieder einstellt. Und du hoffst einfach die ganze Zeit, aber weißt nicht, ja, machen sie es jetzt nicht, weil sie keinen Bock haben, mich wiederzubeleben? Oder ist es gerade ein Fehler? Sollte ich diese 30 Sekunden lieber irgendwo anders, innerhalb dieser 30 Sekunden irgendwo anders spawnen oder sollte ich warten? Und das, ja, das macht halt ganz viel den Spielspaß kaputt. Und ich kenne ganz viele Freunde von mir, die jedes Battlefield mitnehmen und die bei egal wie vielen Problemen am Anfang das gesuchtet haben. Und die haben jetzt da auch reingespielt und sagen sie so, nee, wir warten halt noch und gucken dann halt nächstes Jahr weiter. Und das ist einfach nur frustrierend.
Es ist super schade, weil ich habe vor allem auch das Gefühl, das ist so ein Spiel, das hat so das Herz am rechten Fleck einfach. Also sie wissen, dass sie sich nicht super ernst nehmen müssen hier und da, aber versuchen sich trotzdem so im Kern treu zu bleiben. Ich hoffe, dass sie das irgendwie hinkriegen und dass sie so halbwegs mit
Call of Duty und Halo.
Ja, nee, ich möchte eher sagen, dass sie so halbwegs vernünftig aus dieser ganzen Misere wieder rauskommen, weil wir das zuletzt super oft hatten, dass Spiele so in einem so desolaten Zustand rauskommen. Und da haben wir in der Sendung heute auch noch das nächste Beispiel eigentlich. Aber dazu dann später mehr. Ja, Battlefield kommt jetzt bald raus. Wenn ihr es direkt zum Release spielt, wie Sandro meinte, sollte man mit Vorsicht genießen, die ganze Geschichte. Wird auf jeden Fall, ich gehe fest davon aus, dass sie das halt, dass es in einem halben Jahr ein gutes Spiel sein wird. Aber lasst uns in einem halben Jahr nochmal darüber sprechen.
Okay, machen wir.
Deswegen, bevor wir zu GTA gehen, ich will nochmal ein paar positive Vibes hier mit reinbringen. Ihr zwei hattet die Chance, Elden Ring zu spielen.
Du glaubst wirklich, dass wir jetzt positiv drüber sprechen?
Ich gehe sehr stark davon aus. Okay. Wenn ihr andere Meinung habt, bin ich sehr, sehr interessiert, weil dann werdet ihr die Ersten. Wir müssen es auch nicht mega groß hier ausbreiten. Wir haben ja sowohl in der letzten Game Talk Folge haben wir eine relativ große Preview gehabt. Dazu gab es noch eine ausführliche Game Talk Spezialsendung mit Colin, mit Kuro und
Eddie.
Mit Eddie natürlich. Die haben das auch vorab gespielt. Mittlerweile konnten das viele, viele andere auch spielen. Unter anderem Gregor und Sandro. Ganz kurz eure Meinung. Ich hau hier so lange den Gameplay Trailer raus. Mach's und ihr mal. Könnt mal ein bisschen drüber quatschen.
Möchtest du oder?
Ja, ich würde ein paar Worte dazu sagen. Und zwar finde ich es erstmal erstaunlich, dass ich habe ungefähr 6 Stunden gespielt, weil man ja immer diese Zeitfenster von jeweils 3 Stunden hatte.
Jo.
Und nachts bin ich jetzt nicht aufgestanden, aber tagsüber ging es dann jedenfalls immer 3 Stunden. Und erstmal dickes Lob, dass man 6 Stunden größtenteils bugfrei spielen konnte. Für einen Network-Test finde ich das nicht selbstverständlich. Ich mag es, das sei gleich mal gesagt, dass es etwas zugänglicher zu sein scheint. Allein dadurch, dass du zum Beispiel sowas hast wie die ganzen Summons. Also du kannst natürlich sagen, entweder Multiplayer-mäßig soll dir jemand helfen oder du kannst auch im Shop nenne ich mal bei dieser Kirche da, kannst du dir halt auch gewisse Erweiterungen holen, wie dass du plötzlich Wölfe nochmal summonen kannst im Kampf oder so einen komischen Ritter, mehrere Dudes, die dir dann helfen und die knallen auch ganz schön rein, also die haben ordentlich geholfen, weil der Gegner dann natürlich auch immer fokussiert ist auf die Geister, auf die du halt gerufen hast und nicht so auf dich. Das heißt, du kannst deinen Kram machen, ohne dass du attackiert wirst von dem und kannst erstmal die Hälfte der Lebenspunkte oder so damit wegknallen und hast dann schon mal die Hälfte erledigt. Das ist schon ganz geil. Und ich finde, es gibt dir halt die Möglichkeit, dass es einfacher ist, aber du musst es nicht machen. Wenn jemand sagt, ey, ich will das alleine schaffen, dann ist es ja auch cool für den. Für mich ist es frustrierend, wenn ich da 50 Mal alleine gegen den ankämpfe. Da sage ich dann lieber, okay, ich hole mir Hilfe. Von daher braucht niemand Angst haben, dass das zu einfach wäre. Das ist eigentlich unsere Entscheidung, wie einfach das letztendlich ist für uns. Was ich auch schön finde, ist, dass das Pferd sofort da ist. Also du sitzt sofort drauf, wenn du das Pferd rufst. Das ist ziemlich cool, weil hier kannst du es natürlich machen durch Magie und so. Bei Red Dead und so wäre es komisch, wenn es so reinglitscht quasi.
Es gab auch Zombies bei Red Dead Redemption, ne? Das will mich nicht wundern.
Das stimmt. Das war gut. Das war richtig gut. Ja. Ist das nicht bei dem Online-Modus, Red Dead 2?
Ja, das war Nightmare und die GTA Trilogy jetzt.
Oha, sehr gut. Aber was ich bei dem Pferd ein bisschen schade finde, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, Gregor, aber wenn du hast ja nicht eine Taste, um das Pferd zu rufen, sondern du packst es dir auf den unteren Loader, also auf dem, wo du halt auch noch irgendwie
und du,
die ganzen Getränke nehmen kannst.
Ja, und so. Du hast aber auch, da gibt's auch, wenn du gedrückt hältst, glaube ich, die Item-Taste, dann kommst du auf die Alternative, auf die zweite Garde sozusagen. Eventuell kannst du da den Pferderufring auch drauflegen, sodass du nicht dann das mit dem Estus dann wechseln musst.
Genau, weil ich hab's ein paar Mal dann irgendwie verwechselt, weil ich dann doch zu weit gedrückt habe.
Ich bin mal aus Versehen abgestiegen, weil ich dann ich dachte zum Laufen, ich glaube, ich habe L3 gedrückt oder sowas.
Ich auch so oft. Ey, woher kommt das? Ist es bei Witcher oder so? Also, dass du sprintest mit dem Pferd auf L3 und wenn du das halt auf diesem Pferd machen willst, dann springst du halt ab, weil Sprinten ist dann halt auf Kreis, so wie du ja auch zu Fuß sprintest. Und so, es ist mir 20 Mal oder so passiert, dass ich L3 aus Reflex, weil man es einfach so gewohnt ist zu sprinten, auf L3 gedrückt habe und dann halt runtergesprungen bin. Das war super dumm. Eine total interessante Entscheidung ist auch, dass sie Stamina nach wie vor logischerweise haben, aber nur im Kampf. Das heißt, das in der Welt kannst du einfach die ganze Zeit
sprinten. Ja, genau, du kannst, genau, die Stamina-Leiste ist da, ne? Und ich habe auch erstmal eingeschaltet, dass du kannst, die wird auch automatisch, wir haben ja viel Footage gesehen, wo du die gar nicht sehen kannst, die anzeigen. Es gibt ein automatisches Ausblenden oder du kannst das ganze HUD weglassen. Das automatische Ausblenden fand ich nicht so geil, weil ich dann keine Übersicht erstmal dachte, hatte, okay, wie ist meine Stamina, aber wenn die eh nicht runtergeht, solange man nicht engaged ist mit dem Gegner. Das heißt auch, du kannst ohne Stamina zu verlieren zu einem Gegner hinlaufen und for free einen ersten Hit machen und dann erst im Engagement. Okay. Also es wäre auch blöd gewesen bei einer Open World, wo du allgemein laufen musst, alle 5 Sekunden anzuhalten, um dann deine Stamina aufzuladen. Mhm. Also es ist ein guter Mittelweg, finde ich. Ich kann mich an dem anschließen. Was du gesagt hast, ich will jetzt nicht also schlecht oder sowas drüber reden. Es gibt so ein paar Erkenntnisse, die ich dann daraus gewonnen habe. Es hat mir auch viel Spaß gemacht, aber man sieht eben, es kocht auch nur mit Wasser. Es ist, wir haben ja letzte Woche, glaube ich, spekuliert oder zumindest drüber gequatscht, Elias, wo die anderen Kollegen schon spielen konnten und wir das noch nicht gezockt haben. Ich habe voll den Eindruck bekommen, okay, wenn da Dark Souls 4 draufstehen würde, niemand wird den Unterschied erkennen. Ne? Es sind so ziemlich alle gleichen Elemente drin, natürlich erweitert, nur ich muss mir jetzt dran gewöhnen, dass die anders heißen. Die Bonfires heißen anders, die Seelen heißen anders, die Systeme sind fast exakt gleich.
Schon so ein bisschen. Es ist gefühlt nur anders genannt worden und mit einer anderen Lore und so gefüllt worden, weil sie sich nicht getraut haben, Dark Souls dann so weit zu verändern, dass es halt jetzt plötzlich Open World ist.
Ist ja auch in Ordnung, dass sie so einen Evolutionsschritt gehen und wenn sie eine weitere Serie etablieren wollen, vielleicht hätte das auch lore-technisch oder andere Implikationen, je weiter du im Spiel reinkommst. Was nicht so ganz so cool war von wegen, ich erkunde erstmal gerne so eine Open World, ist auch verständlich für einen Network-Test, dass du sie nicht komplett begehen kannst, aber die haben einfach überall künstliche Wände aufgebaut, wo du nicht durchgehen kannst. Und dann kommst du durch so weiße, durchsichtige Wände und kannst da in die Ecken nicht rein. Es gibt trotzdem ein Gebiet, was groß genug ist, was du dir im Network-Test angucken konntest. Grafisch ist es okay. Also ich habe es auf der PS5 gespielt, sieht an sich gut aus. Man merkt, dass es ein Last-Gen-Titel ist. Ich hatte kurz vorher zur Einstimmung noch das Demon's Souls Remake gespielt. Und das ist eine ganz andere Hausnummer, was die Grafik angeht. Das ist aber auch eben nicht mit so einer großen Open-World ausgestattet und kein exklusiver Next-Gen-Titel oder Current-Gen.
Es lief bei mir auch tatsächlich nicht immer, also gerade in Kämpfen nicht immer so ganz auf 60 Frames, sondern da ging es ganz schön runter. Aber es ist ja jetzt auch echt noch nicht die finale Version, deswegen muss man da einfach mal abwarten. Weil du gerade die Lore angesprochen hast, davon hat man jetzt noch nicht so viel gemerkt, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ich hoffe nur ein bisschen, sage ich ganz ehrlich so, als jemand, der nicht jedes Souls-Spiel irgendwie durchgespielt hat, ich hoffe, dass die Story hier ein bisschen durchsichtiger ist. Also damit meine ich, dass das Storytelling mal vielleicht ein bisschen anders ist. Ich will gar nicht sagen, dass die Geheimnisse und so verschwinden sollen. Also dieses Mysteriöse.
Ich glaube, du hoffst umsonst.
Ja, das Mysteriöse kann ja trotzdem weiterhin bleiben. Aber gerade mit dem Hintergrund, dass natürlich George R. R. Martin da irgendwie die Welt geschaffen hat und so, hoffe ich, dass sie so ein bisschen stringenter diese Story erzählen. Das wäre mal was wirklich Neues für mich in Sachen From Software. Du kannst trotzdem links und rechts noch Mysteriöses haben. Ich habe allein in den 6 Stunden ganz andere Sachen teilweise erlebt als Freunde von mir, mit denen ich gesprochen habe. Also ich habe den einen oder anderen Boss nicht gefunden. Dann diese komische Insel, da war ich gar nicht drauf. Ja. Es gibt wohl irgendwie eine Insel, auf die man kann. Keine Ahnung, wie man darauf kommt. Dann hast du doch zum Beispiel durch diesen der letzte Weg zum letzten Boss quasi, zum großen Boss, da musst du doch durch so ein Tor und dann sind da noch ganz viele andere Feinde. Ja. Das kannst du völlig umgehen. Wusste ich gar nicht.
Ich bin drumherum geritten und bin dann hinten
einfach durch. Ja, genau, das wusste ich gar nicht. Oder du kannst auch oben rüber irgendwie, weil dein Pferd dann halt hochspringt und dann kannst du halt einen ganz anderen Weg nehmen. Ja. Und das ist ja geil, dass sie das auch in dieser Open World so ganz viele Möglichkeiten gibt, das Spiel ganz anders zu spielen als andere.
Ja, das werden wir sehen, wenn das finale Spiel draußen ist. Also ich war positiv angetan von dem Allgemeinen drumherum. Es fühlt sich wie eine natürliche Evolution von Souls an. Ein paar Sachen, die ich dann vermisst habe in der Hinsicht. Ich war jetzt noch nicht in einem großen Schloss, außer dass man diesen einen Boss, den du angesprochen hast, da angehen kannst. Aber dieses verzahnte Weltgefühl ist noch nicht wirklich da. Ne? Du hast eher diese flachen Flächen mit einzelnen Elementen, die du dazwischendurch findest. Und klar, ich erwarte jetzt nicht, dass es genauso ist, oh, ich mache da die Tür auf und komme in der anderen Ecke der Map oder sowas raus. Dieses Gefühl, oh, es ist logisch miteinander verknüpft. Aber es war mehr so ein breites Entlanggehen. Es fühlte sich eher an, als ob ich in der Oberwelt von dem Dragon's Dogma unterwegs bin. Oder mit dem Pferd hatte ich tatsächlich eher weniger Breath of the Wild Gefühl, sondern Twilight Princess, warum auch immer. So hat sich es nämlich angefühlt. Vor allem auch das Kämpfen erstmal ist ein bisschen schwieriger auf dem Pferd drauf, ne? Weil es hat nochmal eine andere Energieleiste und du musst dann auch aufpassen, dass du die Gegner richtig triffst, ob du den Lock-On machst oder nicht. Das sind alles Sachen, an die man sich gewöhnen kann. Genau. Ja, den kann man gleich direkt zum Anfang.
Der rennt dann da rum und dann triggerst du den super schnell aus Versehen irgendwie. Und dann ist der halt in der offenen Welt, hast du dann halt diesen Bosskampf.
Ich frag mich aber, ob das dann im finalen Spiel, ob der dann auch wirklich direkt zu Beginn da ist.
Könnte ich mir vorstellen.
Das ist eigentlich untypisch.
Also den kannst du auch, ich habe 2 verschiedene Builds ausprobiert. Einmal ein Nahkampf-Build, ich glaube Bloody Wolf oder so hieß dann die Klasse mit dem starken Schwert. Und einmal Magie gemacht und mit Magie habe ich den aber auch, weil das Ausweichen hatte ich noch nicht so viel drauf, aber ich habe so sehr gut seine Energie selbst mit dem untrainierten Charakter weggemacht.
Ja, diese Magiepfeile, die du auch raufschmeißen kannst, damit hast du sehr viel erreicht.
Ja, und Koop habe ich ganz kurz nur ausprobiert. Es ist ja auch darauf ausgelegt als Network-Test damit, dass man miteinander spielen kann. Ich wurde jetzt gesummoned bei einem der Bosse. Leider hatte ich da auch das Ausweichen noch nicht so richtig drauf. Die sind so typisch immer sehr, okay, sofort drauf auf deinen Charakter, sobald du ausweichen möchtest. Eigentlich musst du das Richtige immer machen und an den Gegner ran und nicht so viel Scheu haben. Aber innerhalb der kurzen Zeit konnte ich die jetzt nicht in Ruhe ausloten. Ich freue mich drauf, wenn es da ist, aber es war positiv für meinen Hype ernüchternd, nennen wir es mal. Dass ich gesehen habe eben, okay, jetzt weiß ich, was ich von dem Spiel erwarten kann. Ich sitze jetzt nicht auf glühenden Kohlen, bis es da ist. Ich freue mich, wenn es da ist, aber da bekomme ich eben noch mehr Souls mit einer anderen Farbe.
Mir hat sogar mehr Spaß gemacht als erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich dachte halt irgendwie,
Die Dungeons, die ich bisher gesehen habe, waren nicht cool. Na, es war ein Eingang, ein Gang hinten runter zu einem Gegner. Also nur die ich gefunden habe bisher.
Hast du die Katze?
Ich weiß nicht, was die Katze. Nee, ich habe diese Doppeltrolle und den komischen Typen mit dem Schwert.
Okay, dann lass uns das hier nicht weiter ausbreiten. Sehr interessant finde ich hier das Meinungsbild. Der eine ist positiv überrascht, der andere
positiv ernüchtert.
Ein bisschen kritischer, aber finde ich gar nicht so verkehrt. Ist durchaus eine gesunde Haltung. Aber konzentrieren wir uns jetzt auf Spiele, die nicht in der Zukunft liegen, sondern mittlerweile auch rausgekommen sind. Ich bin dran, ich habe ein Spiel mitgebracht. Und zwar nennt sich das Forza Horizon 5.
Gespielt auf, das ist wichtig,
Xbox Series S. Und ich muss sagen, was für ein geiles Spiel. Was für ein Hammerspiel. Das macht mir so viel Spaß aktuell. Ich bin kein großer Rennspiel-Fan, aber wie sie das hier aufgebaut haben, du spielst in Mexiko, ist halt eine Open World, wie man es von Forza Horizon eigentlich kennt. Aber die haben so viel Variation nochmal mit reingebracht. Und bevor ich inhaltlich nochmal drauf eingehe, die Konsolengeschichte ist tatsächlich gar nicht mal so uninteressant, Gregor. Ich habe es auf der Series S gespielt und da läuft butterweich mit 60 Frames die Sekunde.
Wahrscheinlich intern ein bisschen niedriger gerendert, schätze ich mal.
Genau, also es wird, es läuft nicht mit, keine Ahnung, also ist definitiv kein 4K. Aber ich glaube 1080, 60 Frames sind das.
Ja,
hab das auf meinem 4K-Fernseher gespielt, aber es sieht immer noch richtig, richtig gut aus einfach. Brauch gar nicht noch krassere Specs oder noch schönere Auflösung oder so. Natürlich wird das dann nochmal eine Ecke geiler aussehen. Aber für meinen Spielspaß reichen die 60 Frames, die sind für mich am wichtigsten, vollkommen aus und ich kann mich voll und ganz in diese ganze Geschichte fallen lassen.
Das ist eigentlich Wahnsinn, ne? Weil ich fand damals Forza Motorsport 7 schon heftig, aber bei Motorsport hast du ja die festen Strecken, wo du natürlich sehr viel optimieren kannst. Aber dass die so eine krasse Optik dann auch in so einer Open World hinkriegen, finde ich total bemerkenswert. War bei Forza Horizon 4 ja auch schon so.
Ja, ich mag Rennspiele sehr gerne. Ich bin mehr in der Arcade-Racing-Ecke. Also mehr die Ridge Racers und Daytonas und wie sie alle heißen, von An und Asmal oder Burnout insbesondere. Bei Forza hatte ich immer so ein bisschen das Problem, obwohl das eigentliche Gameplay und das Weltendesign cool ist, ich fand diese Bindung an die Story oder sowas immer lame. Muss ich jetzt auch dann irgendwie, du fängst an und dann labern dich Leute von der Seite an, hey, lass uns ein Rennen machen, das ist der Sommer deines Lebens oder
kann
whatever.
Kann ich auch gleich zu was sagen. Diese ganze Hipster-Geschichte ist auch wieder mit drin. Das sind irgendwelche Hippies, irgendwelche White People, die in Mexiko auf einmal die Zeit ihres Lebens haben wollen. Aber es ist dieses Mal.
Steuerrückzahlung bekommen, ne? Von den Bitcoin-Einnahmen oder so.
Ich habe aber das Gefühl, dass es sich dieses Mal angenehm zurückhält. Also es gibt immer noch ein paar Momente, wo sie dich halt ein bisschen zulabern und meinen, ey, komm, lass mal ein gutes Rennen machen. Ich habe gehört, du bist der Geilste, komm.
Das gehört anscheinend inzwischen dazu. Bei Riders Republic ist das auch so cheesy.
Ja,
da labern die ja auch dich immer so dicht und ja, also ich denke mir so, oh, wie unangenehm.
Aber ist das für Leute, die die Fast and the Furious Welt für cool halten? Also so richtig bewusst, das so finde ich das geil.
Mir ist wichtig zu sagen, dass es halt echt angenehm sich zurückhält. Also es ist nicht, du bekommst es nicht so auf die Fresse wie so in den ersten Horizon-Teilen. Hier ist das ein bisschen entspannter. Sie wollen versuchen, trotzdem diesen Rahmen zu schaffen. Ey, du bist in Mexiko und lass mal hier eine gute Zeit haben, guten Sommer. Aber dann lassen sie dich halt auch halbwegs in Ruhe. Und ich mag es auch, wie sie es schaffen, das Grundgameplay so ein bisschen aufzubrechen. Du hast natürlich deine Rennen, du hast jetzt natürlich auch so Offroad-Rennen, die Bock machen. Du kannst, keine Ahnung, in die Wüste oder keine irgendwelche Berglandschaften. Aber das einzig richtig geile Feature für mich sind die Expeditionen. So, und das sind nicht so typische Rennen. Natürlich wird da immer noch so die Zeit gemessen und alles. Du kannst auf Zeit spielen, kannst dich mit anderen messen. Aber bei den Expeditionen ist das so, dass du so bestimmte Szenarien hast, die du befährst. Mein bisher Lieblingsszenario bei einer Expedition war, ein Vulkan bricht aus und den sollst du erforschen. So, und dann hast du das Ziel, du fährst Richtung Vulkan und dann wirst du schon so mit der Musik aufgepumpt, du fährst eine Rampe nach der anderen runter und dann merkst du, dass es plötzlich so ein bisschen bumpy wird und dann geht es immer weiter bergauf und dann bebt es auf einmal, weil der Vulkan plötzlich anfängt zu auszubrechen oder möchte ausbrechen. Und dann bist du halt da und dann hast du so eine kleine, so eine Mini-Open-World, wo du so kleine Missionen machen kannst. Entweder sammel das und das oder wechsel deine Kleidung in so eine Thermalforschungsanzug, damit du auch geschützt bist so in der Vulkanlandschaft. Hat natürlich null Impact auf dein Gameplay oder so. Aber sie versuchen dich halt so ein bisschen mit reinzuziehen.
Aber wie wird das denn aufgelöst? Innerhalb von so einer Zwischensequenz? Oder bist du dann einfach da und dann hast du es geschafft? Oder?
Nee, also.
Also, ich meine jetzt zum Beispiel, das Ziel ist ja dann da irgendwas in der Expedition zu entdecken und so.
Ja.
Wie ist die Auflösung?
Naja, du hast halt dein Ziel. Und wenn du am Ziel angekommen bist, wird dann plötzlich diese Map angezeigt. Na, natürlich kannst du einfach weiter.
Wissenschaft plus vier.
Du kannst diese ganzen Missionen, die du hast, die kannst du auch komplett ignorieren, wenn du willst.
Ah ja, okay.
Du kannst, die geben dir einfach noch mehr Spielraum, um dich halt ein bisschen auszutoben. Bei Horizon ist es ja so, dass du für jeden Shit irgendwelche Erfahrungspunkte bekommst. Du machst einen Crash, bekommst Erfahrungspunkte. Du drückst auf die Rückspultaste, bekommst Erfahrungspunkte. Das ist halt überall. Und da versuchen sie es dir noch ein Stück weit schmackhafter zu machen, mit diesen Expeditionen auch ein Stück weit zu interagieren. Mir macht's richtig Bock, weil du so ein bisschen diese Open World auch nutzt. Sie ist nicht nur Kulisse, sondern sie versuchen auch, das alles ein Stück weit zu etablieren und kohärent so in dieses ganze Gameplay mit einzubinden. Es gibt auch Tempel und so weiter. Das fand ich schon ganz nice. Und dazu kommt aber diese typische Stärke von Forza Horizon, dass wenn du mal kein Rennen hast, es ist nachts, du machst einen geilen Radiotrack an und du fährst einfach.
Ach, schön.
Und das finde ich persönlich voll schön einfach. Wenn du die ganzen Titel jetzt gerade hast mit Halo, Call of Duty und hast du nicht gesehen, ein Action-Blockbuster jagt den nächsten, ist das mal ein schön entschleunigtes Ding, Mann.
Das klingt echt entspannt und vor allem klingt es abwechslungsreich. Also das ist ja immer die Frage, inwiefern kannst du noch abwechslungsreich sein in einem Rennspiel? Ich zock gerade mit Freunden ganz oft Formel 1, natürlich immer das Gleiche. Da geht's nur darum, dass du das perfektionierst und deine Kurven optimal fährst und so. Und die Frage ist halt bei Rennspielen, wie viel Abwechslung kann da sein? Aber es klingt ja nach, okay, die haben sich auf jeden Fall Mühe gegeben, dass da ordentlich Abwechslung drinsteckt, ja. So, und ich werde da auch irgendwann demnächst mal reinspielen.
Ja, werde mir auch meine Xbox ausleihen. Also ich habe zwar eine One S daheim, aber ich glaube, es wäre verschenkt, wenn ich das mit der One S jetzt hier
die
spielen wollen würde.
Läuft nämlich nur auf 30 Frames und das würde ich echt niemandem
empfehlen. Also es hört sich alles spaßig und interessant an. Als Oldschool-Arcade-Racing-Fan fände es mal wieder nett, wenn es mal eins gibt, was keine Open World hat, ganz ehrlich, nachdem wir das die
was
letzten...
Was war denn das letzte Arcade-Racing-Spiel.
Burnout 4 müsste es gewesen sein.
Need for Speed.
Also ja, zwischendurch. Es gibt immer wieder so ein paar oldschoolige Sachen, die rauskommen. Es gab ja gerade dieses das Crash-Revival, also hier The Cruisin' USA gab es doch so ein neues, was ich aber noch nicht gespielt habe. Das ist aus wie diese typischen uralt Arcade-Racer. Aber ich hätte gerne wieder wirklich was wie die älteren Burnouts, wo du nicht in eine Stadt, in eine Open World, in Mexiko reingeworfen wirst und dann findest du deine Startpunkte oder sowas, sondern wirklich mal, hey, das ist auch wie die alten Need for Speeds von mir aus, ne? Mal ein Rundkurs, mal was Abgestecktes, wo man von Anfang bis zum Ende dann hinkommt und sich dann um Plätze kabbeln kann, da so auch Musik reinballern.
So ein Ridge Racer. Was ist denn mit Ridge Racer?
Ja, Ridge Racer, jetzt ist Teil 6 ist abwärtskompatibel jetzt.
Yay!
Ja, aber also, Ridge Racer 7 immer noch, ne? Launch-Titel von der PS3, lief da aber mit 1080p at 60 fest zu der damaligen Zeit. Sieht immer noch gut aus auf der PS3. Ne? Und ich würde für einen Ridge Racer 8 sonst was noch geben. Ne? Ja. Aber das macht heute anscheinend kein Geld mehr. Na, und wir haben ja gesehen, also es wechselt sich ja immer ab, Horizon mit dem Open-World-Arcade-Aspekt und das ernsthafte Rundkurs-Racen bei Forza Motorsport. Dann ich hätte einfach wieder gerne Rundkurse mit Arcade.
Ey, ich hätte auch nichts gegen. Gerade haben wir nur Horizon 5. Das finde ich persönlich jetzt auch nicht so verkehrt. Kann man sehr viel mit Spaß haben. Auch diese, ey, wie geil diese Rückspultaste einfach ist. Ganzen Hardcore-Fans werden mich jetzt lynchen, aber hey, ist einfach nice.
Ich liebe das auch. Das gibt's auch bei Formel 1 in den Testrunden, die du so fährst, also wenn du nur gegen die KI fährst. Und dadurch lernst du ja auch einfach super viel, ne?
Ja.
Das ist schon geil, liebe ich.
Also vor allem für Leute, die halt nicht so viel Rennspiel-Erfahrung haben. Also für mich ist das ein absolutes Segen, absoluter Segen. Vor allem, das hätte ich mir niemals gekauft. Ich hätte mir niemals Forza Horizon 5 gekauft. Aber du hast den Game Pass, drückst einfach mal drauf und willst mal reingucken und dann zack, sind 5 Stunden weg und du hast eine richtig gute Zeit. Sehr, sehr beeindruckend und freue mich vor allem auf die Zukunft, was so noch mit Xbox passiert, auch mit dem Halo-Multiplayer zum Beispiel und so weiter und so fort. Da kommt noch ein bisschen was auf uns zu. Was auch auf uns zukommt, sind ein paar Bugs. Ganz genau, es geht um Grand Theft Auto Trilogy. Trilogy ist hier auch ein bisschen weit hergeholt. Es geht nämlich nicht um GTA 1, 2 und 3, sondern um GTA San Andreas.
Es geht um die guten Spiele.
Vice City und um GTA 3. Ihr beide habt gespielt. Ich werde jetzt hier diesen Laptop weitergeben, denn auf diesem Laptop sind ein paar Files, die der gute Sandro aufgenommen hat. Und er möchte uns so ein bisschen Einblick in seine Gameplay-Erfahrung geben. Gleichzeitig kann Gregor aber auch sehr, sehr gerne seinen Input geben. Die Maus geht übrigens nicht, lieber Sandro. Cool. Deswegen schön hier mit dem Touchpad.
Oh nee!
Welche Version hast du gecaptured?
Die PS5-Version.
PS5-Version, also die richtige und nicht die PS4-Version auf PS5 auch, ne?
Genau.
Weil ich habe gehört, die soll besser laufen.
Echt? Oh Gott.
Ja. Und, während Sandro rumsucht, Gregor, kannst du mal so den Ersteindruck geben? Wie waren so deine Spielstunden mit der Trilogy?
Sehr, sehr ernüchternd, muss ich sagen. Also wir haben es auch schon vorher ausgeführt. Grand Theft Auto ist eine meiner Lieblingsserien, speziell Teil 3, Vice City und San Andreas. Da habe ich bestimmt zusammengenommen 500, 600 Stunden in den vergangenen Jahrzehnten da gespielt in den verschiedenen Versionen, insbesondere auf PS2 und Xbox, der alten Xbox, die ja auch schon eine schön upgradete Version bekommen hat. Und jetzt haben wir aktuell quasi zu den Jubiläen, die jetzt so langsam anfangen, die 20 Jahre, die dann so reinkommen, diese drei PS2-Klassik-Titel in einem Bundle für 60€ bekommen, als Definitive Edition, ausgegeben von einem Entwickler namens Grove Street Games.
Mhm. Sich aber umbenannt, ne?
Die hießen vorher anders. Die haben anscheinend schon vorher die Mobile-Versionen gemacht, dieser Spiele, die also für Handys dann gedacht waren. Und basierend auf diesen Mobile-Versionen wurde das jetzt für alle möglichen Plattformen umgesetzt. PlayStation, Xbox, Nintendo Switch und auch PC. PC-Versionen sind aktuell nicht erhältlich. Sind wieder erhältlich.
Also anfangs waren sie nicht da, weil es gab wohl im Quellcode so Entwickler-Dialoge, die eigentlich man nicht unbedingt drin haben.
Also kommentierten Code sozusagen. Also die haben gemerkt,
die haben sich richtig abgefuckt.
Vor allem auch unlizenzierte Tracks.
Genau, ja. die haben, also viele der, das war schon in den vergangenen Re-Releases so, ich habe zum Beispiel die Sachen ja auch, es gab ja diese PS2 auf PS4 Classics, die man sich holen konnte, die dann mit ein bisschen höherer Auflösung gelaufen sind. Und die habe ich auch zum Vergleich auf der PS5 dann mal gespielt. Die habe ich nämlich auch alle. Ja. Dann und da hatten sie schon mit den Jahren ein paar der lizenzierten Songs rausnehmen müssen, weil es hält wohl nicht auch für 20 Jahre dann alles von Michael Jackson und Phil Collins und was auch
das
immer.
Das ist schade, weil hier fehlen zum Beispiel über 40 Songs insgesamt in dieser Trilogie und da muss man sagen, ich kenne halt vieles, gerade diese 80er-Songs von Vice City, nur durch das Spiel. Also Video Killed the Radio Star, da wirst du jetzt denken, ja klar, kennt ihr jeder, ich kannte das halt durch Vice City. So, oder ne, also
würde ich jetzt nicht sagen, was ein Song aus den 70ern ist oder Anfang der 80er.
Ja, ja, natürlich.
Ich habe
mit 12 dieses Ding oder 10
da hast gespielt du
damals
natürlich
und hab dadurch den 80er-Soundtrack kennengelernt. So.
Gerade Vice City hat auch einen der besten Soundtracks als 80er-Kind, muss ich sagen, aller Zeiten, einfach was die da an Sachen rausgeholt haben. Zum Glück kann man da sagen, die PC-Gemeinde hat in den ganzen alten Versionen, die übrigens jetzt auch aus den Stores vorher entfernt wurden, damit die Definitive Edition auch nur kaufbar ist, anstatt für ein paar Euro die alten Sachen, haben zum Glück die Sachen wieder reingemoddet, sodass man die alte Musik dann wieder hören kann. Aber abgesehen davon, die Qualität der eigentlichen Spiele, das ist schon sehr weird. Es ist ein Remaster an sich, wie gesagt, basierend auf diesen Mobile-Versionen, aber es wirkt irgendwie nicht so, als ob es wirklich die Power ausnutzt. Ich weiß auch nicht, ob sie sich als Entwickler überhoben haben, innerhalb der kurzen Zeit gleich 3 Spiele zu remastern. Was sie gemacht haben, ist die Games von der alten Renderware-Engine, eine beliebte Engine, die damals zur PS2-Ära gerne benutzt wurde für viele Spiele, auf Unreal Engine umzubauen. Und die ganzen Assets, die drumherum sind, also dadurch durch die Unreal Engine kommen natürlich ein paar Eigenheiten dazu mit. Du kannst eine höhere Auflösung fahren, du hast richtige Licht- und Schattenwürfe, die vorher nicht drin waren in dem Spiel. Die Texturen wurden durch einen Filter gejagt und hochskaliert, inklusive mit einer händischen Anpassung und so weiter. Was wir jetzt gerade hier von der Footage sehen, bei den Konsolen wie PS5 und Xbox geht's noch halbwegs, ne? Das hat man auch eine höhere Framerate, je nachdem welchen Leistungs- oder den Grafikqualitätsmodus man hat. Es hat alles so einen gewissen Plastiklook mittlerweile. Mhm. Es sehen aus wie so ein bisschen Plastikpuppen, die herumlaufen mit den Glanzeffekten, fast schon so wie Wind Waker HD. Hatte ich auch damals den Eindruck zum Beispiel. Na, da kamen ja auch neue Lichteffekte dazu. Das hat alles so einen leichten Plastiktouch, als ob da kleine Figuren sind. Aber es ist ohne Ende bugverseucht. Ne? Und ich habe die Switch-Version gespielt, die werden wir vielleicht nachher uns angucken. Läuft mit zwischen 20 und 25 Frames. Da fehlen ganz viele Effekte und alles drum und dran. Es gibt ohne Ende Bugs dazu. Das geht im Netz gerade ungefähr um. Es hat einen Metacritic-Score, glaube ich, von so 0,5 bis 1. Ne? User-Score bei den verschiedenen Plattformen. Und es wird schon fast als das qualitätsmäßige Cyberpunk des Jahres angesehen.
Es ist so lieblos leider. Also da sind wirklich haufenweise Bugs drin. Ich habe mal hier auch ein Video rausgesucht, wo man gleich einen davon sieht. Und davon gibt's halt wirklich haufenweise. Also jetzt ist hier gerade jemand runtergeflogen. Da passiert natürlich auch super viel Chaos. Aber gut, das ist damals schon passiert.
Das hast du gehört. Das.
Und irgendwann stecken dann halt auch Personen irgendwie in der Erde zum Beispiel, das müsste gleich, also die fliegen halt in der Luft rum. Sowas.
Aber wird
halt,
da abgeholt.
Sowas hast du.
Am Flugtaxi.
Ich habe noch mehr von solchen Aufnahmen. Pass mal auf, das ist wirklich gut. so viel Scheiße, die da passiert ist. Ein Video habe ich Chaos genannt, weil da passiert wirklich nur Kacke. Das ist halt, also man muss halt wirklich sagen, die haben ja hier und da irgendwie neues Beleuchtungssystem, es wurde das GPS-System überarbeitet, so wie das aus heutigen
Open World Spielen. Es gibt jetzt ein GPS-System vor allem, ja.
Genau, das Waffenrad ist neu, früher musstest du ja so durchklicken, bis du die richtige Waffe hast, jetzt ist es angepasst wie bei GTA 5 oder so. Aber was zum Beispiel nicht optimiert wurde, also du hast manchmal ja super lange Missionen und wenn du nach 20 Minuten stirbst, musst du die von der Cutscene aus beginnen.
Oh,
und das ist halt super nervig irgendwie.
Wobei immerhin, es macht jetzt ein Autosave sozusagen, dass du dir auch aussuchen kannst. Also ich hatte es dann in der Mission, ob er dann vom Krankenhaus starten möchte oder von dem Autosave, den er gemacht hat. Sonst war es immer entweder neu laden oder wieder zurück und dann Waffen neu holen. Also sie haben es ein bisschen angenehmer gemacht. Da hätte aber noch um einiges dann mehr passieren können. Wir sehen gerade hier Vice City. Übrigens, ich weiß nicht, was man jetzt in deinen Aufnahmen sieht, der Regeneffekt, der kann durchaus auch stärker sein als das, was du hier siehst.
Ich habe bei San Andreas noch gleich
Die haben wohl den Fehler gemacht, dass sie die Layer falsch gelegt haben bei den Regeneffekten, weil Regen ist jetzt einfach nur anscheinend ein Effekt, der um deinen Charakter drumherum generiert wird. Und Wasserflächen in dem Spiel werden über den Regeneffekt generiert. Das heißt, wenn du an einer Wasserfläche stehst, dann ist die, als ob die über dem Regen, über der Regengrafik ist.
Jetzt fährt mir da irgendwer rein, so die ganze Zeit.
Aber das ist Vice City,
würde ich sagen. Ja, aber es wird das wird gleich so dumm einfach.
Es gibt aber wirklich eine riesige Sammlung an Bugs, wie sie jetzt Sandro hier zum Beispiel zeigt. Ey, aber das würde ich gar nicht erst irgendwie mokieren, weil genauso hat sich GTA gespielt damals. Ne?
Ja, aber manchmal passiert sowas halt durch dumme KI, also weil die KI dann irgendwie total außer Rand und Band ist und weil irgendwelche Leute, die random, die du vorher nicht irgendwie genervt hast oder so, die random reinfahren. Und dazu kommt halt, dass das auch alles nicht so geil aussieht. Also hier so Explosionen zum Beispiel. Hier, wer erinnert sich nicht an diese geile Helikoptermission aus Vice City? Und dann sehen halt Explosionen so aus. Und das ist im Jahre 2021 halt enttäuschend. Auf der PS5, Leute.
Ist das,
in der Zwischensequenz.
Ist das Deathmatch zwischen Moxley und Omega?
No, ist nicht, man muss, losgegangen ist. Ja. Man muss sagen, wir haben ja auch Podcast-Zuhörer und Zuhörer. Sandro hat uns gerade hier diese berühmte Helikoptermission?
Ja, die spielt sich, muss man eindeutig sagen, viel, viel besser.
Die Helikoptermission.
Die habe ich beim First Try geschafft. Früher ist halt ein Kindheitstrauma, weil früher konntest du das mit Controller, ging's gar nicht eigentlich. Da bist du immer irgendwo gegengekommen und dann war die Mission gescheitert. Und bei der Tastatur, weil ich habe es damals auf dem PC gespielt, gab es irgendwann den Trick, dass du diesen Nummerierungsblock angemacht hast und dann mit den Zahlen, mit den Ziffern rechts, mit diesem Ziffernblatt gesteuert hast und dann ging das. Dann konntest du halbwegs filigran diesen Mini-Helikopter da durchfliegen, sonst war das halt nahezu unmöglich.
So, wir haben hier jetzt viel PS5-Material gesehen, oder? Oder war es PS4?
Das ist PS5-Material, aber eine Szene will ich noch zeigen.
Ja, die läuft auf der PS5 auch nicht mit 60 FPS stabil. Wie gesagt, es gibt einen Leistungs- und einen Grafikmodus. Ach so. Und da haben die Kollegen von Digital Foundry, also bei GTA 3, einen sehr ausführlichen Bericht bisher gemacht. Und ich fand es eben erstaunlich, dass selbst diese Versionen einfach nicht stabil laufen.
Was mich auch so nervt, ist tatsächlich ganz oft, dass sowas ist normal. Aber ich habe das Gefühl, dass noch schneller die Autos explodieren und dann bist du halt direkt tot. Ich hatte jetzt noch nicht so viel Leben, aber sowas ist halt einfach nervig, weil du willst ja da auch ein bisschen rumfahren und dies und das machen und sobald du dann einmal auf dem Dach landest, brennt die Karre sofort und du explodierst und bist tot.
Ich denke, es kommt eine Sache dann mit, diese Remaster werden zu Recht abgestraft, einfach weil die, glaube ich, wirklich sich dann zu viel vorgenommen haben für zu wenig, was geliefert wurde. Was vielen Leuten vielleicht dann nicht mehr so bewusst ist, klar, ne, vor 20 Jahren waren das State-of-the-Art-Games, aber es hat sich natürlich sehr, sehr viel getan seitdem. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder dann komplett oder so daneben liegt, aber viel wird vielleicht auch vom Gameplay der Spiele dann abgetan. Oh, wie schlecht ist denn das Remaster? Nein, das war im Original auch
ja,
so.
Ja, gerade GTA 3 ist echt nicht gut gealtert, aber was ich echt im Jahr 2021 beim Remaster nicht verzeihen kann, ist das hier. Wir können mal reinhören, weil natürlich findet da ein Gespräch statt. Aber er bewegt seine Lippen nicht.
Hat er die da auch im Original bewegt? Ich weiß es gar nicht.
Ja, aber das, Gregor, davon gehe ich ja nicht aus. Wenn da Remaster steht und die Definitive Edition, eine definitive finale Version, für die sie andere Mods und so, Mucke.
Ja, ja.
Wofür sie halt Mods auch weggeklagt haben, also irgendwelche schicken Mods für die alten Spiele. Das soll die definitive Version sein? Nee. Das kannst du mir wirklich nicht erzählen. Also so will ich Vice City und San Andreas und GTA 3 eigentlich nicht stehen lassen.
Da wäre ich ein bisschen gnädiger, weil das ist halt ein Remaster und sie nehmen die Grundversion und polieren sie so ein bisschen auf. Bei einem Remake würde ich dir voll und ganz natürlich zustimmen.
Aber das ist doch faul.
Aber ich kann das nachvollziehen. Ich habe aber das Gefühl, das Spiel hat andere Probleme.
Ja, ja.
Als Lippensynchronisation.
Und es ist auch eine Stilfrage so ein bisschen bei dem Zeug. Also sehr viel wurde neu interpretiert, was so die Farbgebung von Szenen angeht oder wie was dann dargestellt, gerendert wird, Texturen durch das Upscaling, also es wurde alles natürlich durch eine AI-Upscaling dann gemacht, weil die Texturen damals waren eher vergleichsweise nicht so aufwendig und hübsch. Und teilweise wurden dann Gags im Hintergrund, weil die Buchstaben nicht richtig neu interpretieren konnten, dann schlecht nochmal drüber gemacht und komplette Gags dann verrasselt jetzt.
Das ist das, was du vorhin meintest, Gregor, mit dem Regen. Der sieht halt wirklich furchtbar aus. Ja, wenn du hier so eine dunkle Umgebung hast, da muss man echt sagen, dass...
Es ist so ein Trichter, der, glaube ich, um den Charakter drumgelegt wurde und überall, wo der hingeht, läuft jetzt dieser Regeneffekt rüber.
Und hier geht's vielleicht noch, aber stellt euch vor, ihr fahrt in einem Auto super schnell, dann ist das super ungeil. Dann hast du das Gefühl, du bist wie bei Star Wars in so einem... Ne, du machst irgendwie Lichtgeschwindigkeit und du fliegst halt um die Sterne.
Also ist Wasser dran? Nee, das ist dann Autobahn hier noch. Weil irgendwo, also müssen wir jetzt nicht alles hier und so weiter rausholen. Es gibt sehr große Bug-Compilations eben, die dann kreuz und quer durchgegangen sind. Es wirkt wie in besten Cyberpunk 2077 Zeiten. Es wird jetzt erstmal für Monate hinaus Videos für YouTube geben.
Und bevor wir uns die Switch-Version vielleicht noch angucken, das hier finde ich auch enttäuschend. Irgendwann gibt es eine Mission, wo du in so ein brennendes Haus musst und da bitte ich mal die Regie, den Sound aufzuziehen, weil die Soundeffekte sind da super weird. Da kommt doch gar keine Atmosphäre auf, sorry, aber...
Ich sag dir aber auch, ich glaube, das war alles im Original genauso, würde ich fast sagen. Also ja, aber ohne jetzt den direkten Blick.
Entschuldigung, um da nicht an den Soundeffekten oder Atmosphäre oder so.
Ja,
das ist ein Remaster.
Es soll auch nicht hier von wegen Entschuldigung und so weiter sein, sondern mehr eine Erklärung. Und so weiter. Aber man hätte natürlich um einiges was machen können, vor allem wenn man eben 60€ für so einen Dreierpack dann verlangt, ne, anstatt dann, also andere Remaster gibt's günstiger. Und man kann vor allem eben auch immer noch, also ich habe die GTA 3 PS2 auf PS4 und dann auf PS5 gespielt Version gegen die Switch-Version gegenüber gehalten und es sah nicht unbedingt schlechter aus. Ne?
Wir können hier, ich habe dein Video, du hast es ja auf deinem Kanal veröffentlicht, Gregor, das habe ich hier mal auch aufgemacht, einen Moment.
Ich finde halt auch so Gesichtsanimationen und so, also klar, das ist, wie ihr sagt, ein Remaster und kein Remake, aber die Vertonung ist ja eigentlich super gut, weil die war damals ihre Zeit schon raus.
Wir haben das Original dann noch, ja.
Genau, das war richtig, richtig gut, aber dadurch, dass jetzt die Optik dann so veraltet ist im Remaster immer noch und die Gesichter auch einfach nicht so schön sind, geht viel von der Atmosphäre für mich verloren.
Achtet mal drauf hier, also das ist die Switch-Version des Remasters. Ne? Ich hatte den Eindruck, und wie gesagt, ich habe wirklich hunderte von Stunden vom Original gespielt. Ich dachte zuerst, ich habe die alten Versionen reingetan. Guck mal, keinerlei Schattenwurf irgendwo, ne? Also bei den Charakteren oder den Autos. Da fehlt also gegenüber den anderen Version, wo sowas generiert wird, ist es nicht drin. Was drin wird, sind die Lichteffekte. Also es ist schon Schattenwurf irgendwo da. Wenn man da hinten zum Beispiel guckt, hier habe ich den Opa mal testweise ein bisschen verprügelt, gibt schon Schattenwurf, der durch die Unreal Engine generiert wird, aber grundsätzlich hier bei denen nichts unten zu sehen. Also
Alter, wie flach das aussieht.
Und was wir auch noch nicht erwähnt haben, so steuerungstechnisch, die haben bei den Zu-Fuß-Missionen ja eine neue Art von Steuerung gemacht. Das hatte ja vorher so eine Art Lock-on. Also Kämpfen zu Fuß war auch nicht so geil mit den Schusswaffen und alles. Ich habe auch noch nicht so ein richtig Gefühl dafür gefunden. Ich fand die neue Art des Lock-ons und sowas, die hat nicht so richtig gut geklappt.
Vor allem haben sie im Vorfeld ja angekündigt, dass sie das
an
GTA 5 anpassen. Aber was mir zum Beispiel dann fehlt in ganz vielen Missionen, das hätte man ja schon noch einbauen können, ist zum Beispiel das Decken. Es gibt kein Decken.
Ja, nicht. Aber das hätte ich nicht erwartet, echt. Das wäre ja ein fundamentales Neumachen des Spieles.
Ja, aber so ist es halt.
Wenn du keine Sachen, wo du dich decken kannst, also das hätte ich auch nicht erwartet, nicht gewollt. Hier sieht man den Plastiklook ganz gut. Schau dir den Charakter, den Mechaniker da mal an. Sieht aus wie eine Playmobil-Figur, ne? Ja. Weil da automatisch diese Lichteffekte drüber gerendert werden über die Figuren. Und natürlich, das sieht detaillierter aus, als es vorher gewesen ist, aber es gibt ein ganz anderes Spielgefühl, ne? Du hast nicht mehr einen Comic-Stil, sondern es sind Plastikfiguren, die da rumlaufen.
Ich weiß, ich finde halt ganz ehrlich, also klar ist nur ein Remaster, aber auch von einem Remaster darf man meiner Meinung nach mehr erwarten. Und wenn das Sinn ergibt, wie bei Vice City, bei vielen Missionen, ein Deckungssystem einzubauen, dann kann das nicht so schwer sein, wenn man das in den Jahren danach mit GTA 5 eben eingebaut hat.
Du musst in die Version, Alter, wo ich gelassen. Ich wollte gucken, ob es die Uncut-Version ist oder nicht. weil
Alter.
Es sind die Uncut-Versionen, ja. Weil die Leute lassen Geld fallen.
Und du kannst Köpfe abschießen. Das gab's früher auch nicht.
In der deutschen Version zumindest nicht. Gut, dass du zeigst die Szenen, wo ich ein Soziopath bin.
Ey, ohne Scheiß, Mann. Ey, was ist mit dir los?
Das ist GTA, was willst du denn? Ja, die Switch-Version würde ich sagen, wenn man nicht unbedingt portabel spielen will und Probleme mit Framerate hat, aber man kann es schon spielen. Sind wir bisher auch nicht abgestürzt, wo ich die jeweils ein paar Stunden gespielt habe. Aber ich habe wenig Bock gehabt, mit denen wirklich weiterzuspielen, weil ich kenne sie ja auch schon ganz gut, die Games.
Also ich habe ja Vice City das einzige Spiel, die ich am meisten gezockt habe damals, weil du natürlich endlos da dich durchgecheatet hast und so auch. Also einmal normal durchgespielt und dann immer wieder gecheatet und so, damit du halt Quatsch machen kannst. Und der Spaß, die sich ja auch daraus so ein bisschen generiert. Deswegen hatte ich eigentlich vor, Vice City durchzuspielen, das Remaster. Bin ja jetzt so enttäuscht, dass ich es wahrscheinlich nicht machen werde. Bei San Andreas wiederum muss ich sagen, dass das ja generell auch vom Spiel her relativ gut gealtert ist. Weil man muss ja dran denken, GTA 3 hat diese Art Open-World-Stadtspiel erst so ein bisschen losgetreten. Natürlich ist das heutzutage veraltet und musst du dich an viele Sachen da erstmal umstellen, die für heute eigentlich als selbstverständlich gelten, die sind dann da halt nicht drin. Aber San Andreas wiederum war so das Ding, wo ich dachte, ja, Mann, das macht nach wie vor Bock, da ist auch genug Abwechslung drin, da geht's nicht in jeder Mission darum, dass du irgendjemanden einfach tötest, sondern da gibt's halt auch irgendwie Autorennen, weiß ich was alles, oder dieses Lowrider.
San Andreas hat auf jeden Fall die ausgefeilteste Welt von den ganzen, also genau. Da merkst du auch die paar Jahre Unterschied, sind schon enorm, auch hier in dem Upgrade, auch wenn alle Spiele in der Edition dann die gleichen Sachen haben, an denen sie kranken, aber San Andreas kannst du wahrscheinlich auch schon am ehesten noch heutzutage spielen.
Das ist auch im Game Pass. Das ist der einzige Part, der San Andreas ist im Game Pass als Remaster. Deswegen würde ich empfehlen, das kann man sich auf jeden Fall geben.
Angeblich sollen diese Versionen, ich habe es jetzt nicht auf meine One S runtergeladen, aber speziell wenn du mit HDR spielst, soll das Spiel so dunkel sein, dass du kaum was erkennst, habe ich gehört. Also es soll auch irgendein HDR-Bug haben, dass die Leute da kaum was erkennen können.
Ja, es wirkt halt alles ein bisschen
wie der ist selber reingesprungen, konnte nichts für.
Sowas passiert halt ständig. Aber es ist alles in meinen Augen ein bisschen lieblos und diese Definitive Edition war es meiner Meinung nach nicht wert, die ganzen Mods zu opfern. Weil da gab es ganz viele tolle Mods, die eigentlich das haben besser aussehen lassen.
Sollte das jetzt von Rockstar so sein, wir haben ja eh nichts, was wir den Leuten momentan außer neue Sachen für GTA Online was bieten können. Dass das jetzt so ein Übergangsstil sein soll, lass uns schnell nochmal ein Remaster oder so reinwerfen. Aber ich weiß nicht, wie viel Zeit Grove Street Games und Budget die dafür bekommen haben. Das sind wie gesagt auch keine Rechtfertigung, sondern Erklärung dafür. Aber es hat ja niemand verlangt, dass jetzt diese Remaster rauskommen zu diesem Zeitpunkt. Wenn die dann mehr Budget, um ihre Arbeit vernünftig zu machen, in dem Jahr das Ding erst herausbringen oder so, hätte auch keiner ein Problem damit gehabt. Ne? Ich weiß nicht, was Rockstar jetzt geritten hat. Vor allem dieses, das ist ja eigentlich ein PR-Desaster, ne? Was die jetzt dann damit bekommen.
Die Frage ist jetzt, glaubt ihr, dass sie da wirklich nochmal ansetzen? Weil, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, das ist doch dasselbe Studio, das auch die Mobile-Ports gemacht hat.
Ja.
Und die Mobile-Ports sind ja auch nicht damals so richtig gut weggekommen, wenn ich mich nicht irre.
Es sind eben die gleichen Games jetzt hier. Ich habe nicht wirklich die Mobile-Ports gespielt, übrigens jetzt kommt im Video die PS2-Version, die ich parallel angemacht habe auf PS5.
Ah, okay. Ja.
Kann man die zum Vergleich mal sehen. Also wenn da du ein, zwei Minuten spulst, da sieht man, wie PS2 dann auch auf PS5 gerade ausschaut.
Also ich habe irgendwann mal Vice City witzigerweise auf dem Smartphone eine halbe Stunde gespielt, aber ja, weiß nicht, wer will das auf dem Smartphone spielen?
Da hat man ja gerade Schatten gesehen.
Ja, die werden dann anders generiert. Natürlich, man sieht schon einen Unterschied. Vor allem ist es nicht die Unreal Engine. Du hast noch dieses typische, sehr starke Nachziehen, was eingebaut wurde, um die Framerate ein bisschen zu kaschieren. Mhm. Und natürlich, es gab kein GPS damals, was dir richtig die Route anzeigt, sondern nur unten die flache Karte, die dann nur den Zielpunkt dann anzeigt. Aber so enorm weit weg war es nicht von der Switch-Version jetzt, ne? Vor allem die Steuerung war auch wieder klassischer. Sie ist nicht auf den L und ZR und ZL-Buttons gewesen, sondern mit Viereck und
X. Ganz ehrlich, rein optisch jetzt finde ich das ansprechender als die Switch-Version.
Es ist kohärenter. Ne? Ja. Es ist kohärenter vor allem, weil das, wie ich es vorhin erwähnt habe, so ein kleines Problem, was ich auch mit der Wind Waker HD-Version hatte. So schön es war, dass die für die Wii U-Version dann nochmal das visuelle Upgrade und die Lichtengine reingetan haben. Die haben aber ein ganz anderes Spielgefühl dadurch gemacht, wodurch die Figuren mit den realistischen Lichteffekten und Schattenwürfen aussehen, auch wie Plastikspielzeuge. Als ob du Amiibo spielst.
Geil, auf der Wii U.
Diese Top-Down an sich, ja. Gibt's die im, in der Trilogie?
Nein. Es sind zwei Kameraperspektiven wurden entfernt. Die Top-Down-Ansicht war vorher in den alten drin, als auch eine Cinematic-Kamera, die quasi wie so kinoreife Kamera alle paar Sekunden mal die Perspektive gewechselt hat, während du live fahren konntest. Das ist beides weg bei der Remastered Edition.
Und es gibt auch keine Erklärung, warum, oder?
Nö, weiß nicht. Vielleicht hat es sich nicht rentiert, das in die Mobile-Version reinzutun, sodass es hier nicht gelandet ist. Aber ich habe jetzt nirgendwo irgendeine Erklärung gesehen. Und hier sieht man ein bisschen auch, also da war Digital Foundry tatsächlich schön aufklärend. Ich kenne es ja auch von der Xbox aus, ja, von der ganz alten. Selbst für die Version wurde tatsächlich noch einiges an den Modellen gemacht, dass die richtige ausmodellierte Finger hatten und an der Architektur der Locations und so weiter. Okay. Also wenn man so einen Zwischenschritt haben möchte, kann man vielleicht nochmal gucken, ob man die ganz alten Xbox-Versionen noch kriegt.
Ist das denn, also wisst ihr das zufällig, ob man jetzt auf der PlayStation zum Beispiel sich die alten PS2-Ports nochmal sich kaufen kann?
Also ich habe gelesen, dass die extra nicht mehr angeboten werden.
Auch auf der PS2
oder sogar in irgendeinem Podcast
gehört. Das würde ich dann mal gleich nachgucken.
Das war ja der Grund, warum sie auch die Mods und so und alles Mögliche vernichtet haben quasi, weil sie ja das hier als definitive Edition von diesen drei Spielen verkaufen wollen.
Ich check das gerne nochmal nach. Ich habe damals so ein Zehner ausgegeben pro Spiel, als sie rausgekommen sind, ungefähr.
Weil das ist ja zum Beispiel bei Mass Effect auch so. Da kriegst du die alten Versionen ja auch im Game Pass zum Beispiel. Obwohl es diese neue Legendary Edition gibt. Hier ist es, glaube ich, anders. Und das wäre natürlich auch kein cooler Move. Ne, weil,
ich guck mal,
wie du sagst, einige finden vielleicht diese Version dann schicker.
Im PlayStation Store haute mir jetzt erstmal nur die Trilogy raus, die Definitive.
Okay.
Aber vielleicht ist die auch nicht so akkurat. Der Online-Store von Sony ist nicht der geilste aktuell.
Okay, dann gucke ich das auch nochmal gleich nach und reichen das im Zweifel nochmal nach. Letzte Frage. Glaubt ihr, dass da jetzt noch Patches kommen und dass sie das nachbessern werden? Weil ich habe hier und da mal nachgefragt und es eint der Konsens im Internet, dass da der Optimismus nicht so da ist. Dass sie glauben, dass da nicht so viel nachkommen wird. Was ich mir bei Rockstar eigentlich null vorstellen
kann. Du kannst das nicht so stehen lassen. Gerade wenn das die finale Version von diesen eigentlich drei sehr, sehr tollen Spielen sein soll, dann kannst du das nicht so lieblos dastehen lassen irgendwie. Weil stell dir vor, in, weiß nicht, 5 Jahren oder so, oder auch jetzt schon, wollen Leute, die das damals nicht gespielt haben, aber GTA 5 kennen und GTA Online und so gesuchtet haben, wollen halt mal sehen, wie eigentlich diese Reihe ja nicht begonnen hat. Das ist ja schon im Mittelpunkt der Reihe, aber wie halt diese Open-World-Spiele so angefangen haben, Open-World-Stadtspiele. Und dann hast du halt so eine Enttäuschung und so viele Fehler und sowas, was super viele Sachen, die halt auch unnötig sind, kann ich mir nicht vorstellen, dass die das so stehen lassen. Also das wäre wirklich, gerade für ein Studio wie Rockstar Games, wäre das sehr enttäuschend.
Mhm. Ja, ich denke im Grundteil, es wird bestimmt noch patchmäßig was kommen. Also die waren ja super fix, wo es darum ging, oh, lizenzierte Musik ist drin, ja. Also crunch, 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 lass uns das schnell mal hier wegmachen daraus. Ich glaube, dass die zumindest ein bisschen was noch patchen werden, aber ich erwarte jetzt nicht, dass daraus so eine No Man's Sky Redemption Story oder sowas drauf wird oder das, was hoffentlich mit Cyberpunk noch passieren wird. Sind sie ja leider immer noch nicht ganz so weit, aber eventuell wird ja noch ein passables und gutes Spiel mit weniger Bugs dann draus, sondern irgendwann ist Rockstar dann beim nächsten und lenkt dann ab, hier, wir haben noch eine GTA Online-Mission, hier. Ich würde aber jetzt in Zukunft persönlich vorsichtiger sein, wenn noch mal mehr Remaster von Rockstar angekündigt werden, weil man sieht, wenn sie sich darum noch nicht mal so richtig kümmern, mir graut es ein bisschen davor, wenn tatsächlich mal eine Red Dead Redemption 1 PC-Fassung kommt. Das war ja auch irgendwie das Ding, dass sie jahrelang keine PC-Version rausgebracht haben, anscheinend, weil der Code so stark auf Konsole geeicht war, dass sie es nicht richtig lauffähig bekommen haben. Und ich weiß nicht, ne?
Ich habe übrigens den San Andreas PlayStation-Link gefunden, hab mal draufgeklickt und Regie, wenn ihr auf meinen PC geht.
Ach, siehst du,
krass. Not available for purchase.
Ja, dann stimmt das sogar, was ich da gelesen habe.
Also nochmal zum fies. Vergleich, wenn wir hier zurückgehen. Ich habe hier draufgeklickt, Grand Theft Auto San Andreas PlayStation Store.
Mhm. Und
das ist dann wohl nicht mehr
verfügbar.
Man sieht es, released 2015, also damals, als sie noch für so ein paar Monate lang noch PS2 Classics quasi rausgebracht haben auf PS4, haben sie aber auch relativ schnell aufgegeben. Aber das waren Sachen, wo ich als Fan gesagt habe, hey, die will ich da auch nochmal drauf haben. Kann man eben auch auf der PS5 spielen, wenn man sie noch hat. Und dann weiß nicht, ob man unbedingt dann die, wenn man es noch freigeschaltet hat, die Definitive Editions jetzt braucht.
So der faulste Weg, auch irgendwie Geld zu verdienen, ne? Also gerade dann auch mit so, es gibt ja tolle Remaster. Ich fand auch Mass Effect super.
Ich würde immer bei Foul würde ich aufpassen. Ja. Foul vom Publisher her. Die Entwickler sind da nie in solchen Fällen faul.
Ja, natürlich. Aber ich meine, man sieht ja auch bei Rockstar Games, was möglich ist, wenn sie den Fokus komplett aufs Spiel haben. Und da gibt's auch viele Probleme. Wissen wir, kennen wir diese Geschichten rund um Crunch und so. Aber wenn du, wie gesagt, wie du schon sagtest, Gregor, wenn du halt gar nicht den Druck hast, das jetzt veröffentlichen zu müssen, dann gib doch den Grove Street EntwicklerInnen noch irgendwie ein halbes Jahr Zeit und fertig.
Oder vielleicht hast du ja den Druck. Vielleicht, also bei Rockstar ist ja dasselbe wie bei EA. Also du hast auch Aktionäre mit Take-Two, die da drin stecken und allem drum und dran. Foul ist ein schwieriger Begriff. Ich würde eher dreist sagen. Ja. Also vor allem von Seiten des Publishers, wenn sie sich diese Version angesehen haben und der Meinung waren, okay, mit dieser Version wollen wir Geld verdienen, finde ich schwierig. Den Leuten dahinter und das Studio möchte ich selten einen Vorwurf machen, wenn man nicht den vollen Kontext hat. Und den haben wir hier nicht. Und deswegen finde ich insgesamt diese Situation schwierig. Aber wir haben so viele Fallbeispiele jetzt in der Vergangenheit gehabt, dass solche Versionen oder solche Fassungen nur noch schwer zu verargumentieren sind. Deswegen umso trauriger, also ich habe mich da echt darauf gefreut, weil ich Vice City und San Andreas nie gespielt habe. Richtig Bock gehabt, den mal nachzuholen. Werd mir zumindest San Andreas im Game Pass mal angucken, aber werd mir die Trilogie vor allem für 60 Tacken, Alter.
Ja, das ist halt heftig,
ja. Ja, anstatt die einzeln rauszubringen, aber die wussten schon, wenn die GTA 3 in dem Zustand für 20 rausbringen, wird niemand die nochmal für 20 die anderen kaufen. Ich schmeiß noch mal kurz rein, wenn man ein besseres Remaster haben möchte, die Knights of the Old Republic Neuauflage für 12,50, glaube ich, habe ich die im Switch Store gekauft. Das Einzige, was ich da monieren würde, wäre schlecht abgescalte Texturen, die so ein bisschen merkwürdig aussehen, aber ansonsten davon war es für die Stunden, die ich bisher gespielt habe, ein passables Remaster und kostet vor allem fast die Hälfte nur von einem der Spiele der GTA.
Ich habe da auch überlegt, ob ich es mir hole, aber das Remake kommt ja irgendwann in den nächsten
Jahren. Ich auch. Das war bei mir genauso, aber ich werde auf das Remake warten.
Ja, ich auch.
Wer weiß aber wann.
Ja, das stimmt, das kann noch dauern. Ich will in diesem Sinne auch noch empfehlen, EA haut gerade zum 10-jährigen Jubiläum von Star Wars The Old Republic, also von diesem MMO, die ganzen geilen Trailer, diese Cinematic-Trailer, die unfassbar sind, in 4K raus. Also geht da mal auf den Kanal von Star Wars The Old Republic. Das sind immer so 5-minütige Kurzfilme, Kurzgeschichten. Und das ist so geil, Alter. Ich guck mir die ja generell zweimal im Jahr oder so an und jetzt in 4K und in wirklich überarbeitet.
Besser als Rise of Skywalker.
Ja, gut, das ist nicht so schwer. Aber es zählt wirklich für mich mit zu dem Besten, was Star Wars hier zu bieten hatte.
So, wir sind eigentlich schon am Ende angelangt, aber ich möchte mir es nicht nehmen lassen, diesen Schinken anzusprechen, den da Gregor vor sich liegen hat. Das ist ein riesengroßes Buch. Ich möchte gerne wissen, weil es mich schon die ganze Zeit so anlächelt, was hat es damit auf sich, Gregor?
Ich geb's dir mal rüber.
Diesmal ist es übrigens kein Buch von Gregor, nur damit.
Nein, außer
noch nicht, er ist schon dran.
Wobei, es wäre vielleicht ein Thema, worauf ich mal Bock gehabt hätte, aber das ist eines aus der großen Bitmap-Books-Reihe. A Guide to the Japanese Role-Playing Games, oder es ist quasi ein Kompendium über das japanische Rollenspiel. Bitmap Books macht schon seit vielen Jahren über verschiedenste Themen, haben sie Bücher, die du dir holen kannst, die sich mal ums Mega Drive vom Super Nintendo dann beschäftigen. Und die haben vor einiger Zeit die Geschichte der Computerrollenspiele schon rausgebracht, die ich mir geholt habe. Und für Japano-Rollenspiele haben sie jetzt 650 DIN A4 Seiten vollgepackt mit Bildern und Infos. 30, 40 Leute haben dazu Texte beigesteuert, die zwar auch schon online teilweise zu sehen gewesen sind, aber hier in dem Maße, als ich gesehen habe, dass man es vorbestellen kann, habe ich mir aus England dann direkt bestellt mit der zweiten Charge, die hier gekommen ist. Da ist immer sehr viel Qualität, die reingeflossen ist. Ich glaube, sogar ein paar deutsche Contributor dabei. Der Kollege Thomas Nickel hat auch dazu Sachen beigetragen. Der macht ja auch sehr, sehr viel in dem Bereich. Einziges, was ich an dem Buch jetzt maximal moniert hätte, ich habe ein bisschen durchgeblättert bisher und auch das PDF schon dazu bekommen. Also zu fast allen Rollenspielen aus Japan sind da Infos dabei und allgemeine Sachen drin. Wie sie die Screenshots teilweise so ein bisschen beschnitten haben, das ist der Pedant in mir, der ja auch gerade in dem Buch gearbeitet hatte, hätte das nochmal ein bisschen anders gemacht. Das wurde alles sehr konform teilweise abgeschnitten bei den Screenshots.
Ja, man sieht es hier sogar.
Damit
States of Xillia.
Aber
und dann sieht man hier, es ist schwierig, aber hier sieht man, dass das hat zum Beispiel abgeschnitten wurde.
Ja, es scheint aber auch immer das gleiche Layout auf jeder Seite zu sein.
Genau, um das Layout dann reinzupassen, wurden 4:3 Screenshots dann teilweise abgeschnitten. Ja. Ich hätte das persönlich für mein Empfinden ein bisschen anders gemacht, aber es ist nur ein kleiner Punkt, den ich moniere. Aber ey, das hat Telefonbuchgröße, wer noch Telefonbücher hat. Und Bücher scheinen wohl in zu sein gerade. Ne, über Videospiele.
Ich habe das auch schon im Warenkorb gehabt, noch nicht bestellt, aber ich werde es demnächst mal machen. Ja, es ist ja wirklich zu jedem einzelnen, also auch Final Fantasy,
Teil. Ich empfehle auch dass die Geschichte der Computer-RPGs ist sogar kleiner als das hier, aber ist nicht minder spannend und interessant.
Was hast du dafür bezahlt?
Boah, ich müsste mal gucken, waren es irgendwie 50 Euro umgerechnet oder so?
Ja, auf jeden Fall.
Mal gucken. Also für die Größe, glaube ich, ist es okay. Was ich bezahlt habe, es war jetzt nicht so ultra teuer, aber es ist auch Special Interest natürlich. Du musst auch wirklich Interesse dran haben, über ein Japano-Rollenspielbuch mit 650 Seiten, dass wir sowas ins Regal stellen.
Sicher auch mit vielen Titeln, die hier nie erschienen sind und so.
Geil.
Aber was ein geiles Cover auch alleine, ne?
Ist schon schön. Ja, ist schön. Ey, ich finde Bücher gut. Wir sollten mehr Bücher hier mit dabei haben. Deswegen begrüße ich jedes, das uns hier mal besucht. Ich begrüße auch euch und will euch in diesem Falle auch gleich schon verabschieden, sorry.
35 Pfund habe ich ausgegeben.
35 Pfund? Ja, das sind gute 40 bis 50 Euro.
Plus nochmal 6 Pfund Versand. Aber kam mit UPS dann.
Das geht aber echt klar für so einen Schinken.
Ja.
Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, Gregor. Vielen Dank, Sandro. Nächste Woche natürlich wieder mit neuen fantastischen Themen, neuen Leuten. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.